In dieser Phase des Pauperismus ist das Charakteristische, dass wirklich die Existenz bedroht ist bei einer großen Anzahl von Menschen, die deshalb bedroht ist, weil es keine ja funktionierenden Auffanginstitutionen gibt, die bei Einkommenslosigkeit, ne, das ist ja sozusagen in dem Sinne die Hauptursache, Unterbeschäftigung, Arbeitslosigkeit bedeutet kein Einkommen, bedeutet keine Möglichkeit, Essen zu kaufen, Nahrung zu beschaffen. Und das führt zu einer existenzbedrohenden Situation.
Diese Folge ist eine Auftragsproduktion für die Universität Potsdam. Dort fand im Sommersemester 2023 eine Vorlesungsreihe mit dem Titel Armut und Verzicht in der Vormoderne statt. Mit Frau Prof. Dr. Monika Wienfort spreche ich über einen der bedeutsamsten Wandel in der Geschichte der Armut, nämlich den Übergang zum Pauperismus als massenhafte, existenzbedrohende, oft lebenslange, strukturelle Armut. Wie das Konzept des Pauperismus als Analysekategorie erfunden wurde, wie diese Form der Armut sich von der antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Armut abhob und was das für das Leben der betroffenen Menschen bedeutete, hört ihr in diesem Gespräch aus dem Mai 2024. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über Kommentare und E-Mails mit Feedback, sowie eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Frau Prof. Dr. Wienfort stellt sich als neuer Gast im Podcast zunächst vor und schildert ihren Weg zum Thema. Dies ist das letzte der 5 Gespräche aus der Reihe zu Armut und Verzicht in der Vormoderne. Ich danke an dieser Stelle noch einmal allen Beteiligten für ihre Expertise und Frau Prof. Dr. Kleinjung von der Universität Potsdam für ihren Auftrag zur Produktion dieser Reihe. Und euch Zuhörenden wünsche ich jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Episode.
Ja, mein Name ist Monika Wienfort. Ich bin Professorin für brandenburgisch-preußische Geschichte an der Universität in Potsdam, habe Geschichte, Soziologie und Germanistik studiert und beschäftige mich insgesamt viel mit dem 19. Jahrhundert, mit Bereichen, die ja von Recht und Verfassung und Politik etwa bis zu Ehe- und Familiengeschichte kommen. Und in all diesen Bereichen gibt es, ja, ich würde sagen, so bestimmte Schnittfelder oder so bestimmte Schnittthemen, die immer wieder vorkommen. Und eines dieser Themen mit besonderem Bezug eben auf das 19. Jahrhundert ist tatsächlich Armut oder wie man für eine ganz bestimmte Phase des 19. Jahrhunderts eben sagt, Pauperismus. Also meine Beschäftigung reicht weit zurück. Sie hat auch damit zu tun, dass ich in Bielefeld studiert habe und dort ja in den 80er und 90er Jahren eine besondere Form, könnte man sagen, von Sozialgeschichte entwickelt worden ist, die sich abgrenzen wollte von ja eher traditionellen politikgeschichtlichen Formen und ergänzend zu dieser Politikgeschichte die Geschichte sozialer Gruppen in den Mittelpunkt stellen wollte. Das haben fast alle, die in Bielefeld studiert haben, im Laufe der Jahre in der ein oder anderen Weise beibehalten. Das bedeutet, sich immer auch zu interessieren für bestimmte Gruppen als Akteure. Ich habe mich mit dem Adel beschäftigt, ich habe über bürgerliche Frauen gearbeitet und dann eben immer auch die Frage, was ist eigentlich mit der Mehrheit der Bevölkerung, vor allen Dingen in den ersten 2 Dritteln des 19. Jahrhunderts, die man zumindest mit heutigen Maßstäben doch sehr eindeutig als arm bezeichnen würde.
Sie haben gerade schon den Fachbegriff Pauperismus genannt. Das kommt vom lateinischen Wort Pauper. Was aber genau macht den Pauperismus aus?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist zunächst mal ein zeitgenössischer Begriff, also ein Begriff in der Quellensprache, der in den 1820er Jahren auftaucht, aus Großbritannien zunächst kommt und der ausdrücken soll, dass Armut, darum geht es im Kern und im Prinzip, dass Armut eine neue Qualität angenommen hat, dass die Armut anders geworden ist, dass es wichtig und sinnvoll ist, wenn man die Gesellschaft beobachtet. Also man muss bedenken, es gibt noch keine moderne Soziologie, aber es gibt schon ja vor allen Dingen Journalisten, aber auch Staatswissenschaftler und Politikinteressierte, die die Gesellschaft der Zeit beobachten, in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland vor allem. Und die sagen, es hat sich etwas fundamental geändert. Wir brauchen ein neues Wort. Und dafür erfinden sie diesen Begriff Pauperismus und bemühen sich dann, ja, ihn auszuformulieren, zu zeigen, was damit gemeint ist und ja, in der gesellschaftlichen Diskussion zu verankern. Wenn man sich fragt, was denn jetzt das Neue daran eigentlich ist, dann könnte man zunächst mal klar sagen, es handelt sich um unfreiwillige Armut. Wir haben ja in den vorherigen Sitzungen dieser Podcast auch Formen von freiwilliger Armut betrachtet. Hier geht es eindeutig um Menschen, die unfreiwillig arm sind, die sich in längeren Phasen ihres Lebens, manchmal sogar für die gesamte Dauer ihres Lebens, auch das ist ein wichtiger Punkt, in einer Situation befinden, die man als arm bezeichnen kann. In der alten Welt, also in der frühen Neuzeit bis ungefähr 1800, hat es natürlich auch Armut gegeben. Und es wäre völlig falsch anzunehmen, dass Armut an sich etwas total Neues ist am Anfang des 19. Jahrhunderts oder im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Aber die Idee ist, Armut hat eine neue Qualität angenommen, sie ist anders geworden. In den früheren Jahrhunderten könnte man sagen, Armut als unfreiwillige Armut ist eine Situation gewesen, in der die meisten Menschen entweder nur zeitweise in ihrem Leben sich befunden haben, also charakteristischerweise, wie wir es auch heute noch kennen, in Zeiten von Krankheit und in höherem Alter, sofern es keine Familie gab, die gegebenenfalls eben die Fürsorge übernommen hat. Oder andere Version, Armut als Dauerphänomen, also unfreiwillige Armut als Dauerphänomen, findet man ja am Rand der Gesellschaft, findet man bei Wohnsitzlosen, Vagabunden oder Bettlern, wie man es ausgedrückt hat im 18. oder 19. Jahrhundert, findet man in der jüdischen Minderheit, findet man bei Sinti und Roma, also bei Gruppen, die aus ethnischen, religiösen Gründen schon in der frühen Neuzeit an sich nicht im Kern der Gesellschaft gelebt haben. Aber nun, seit ungefähr den 1820er Jahren wird Armut neu beschrieben. Vor allen Dingen, weil es sich nach der Beobachtung derjenigen, die darüber schreiben, um eine massenhafte Armut handelt. Das heißt, weite Teile der Bevölkerung sind betroffen und weil es sich um ein Dauerphänomen handelt, also um ein gesamtes Lebensschicksal. Die Menschen werden arm geboren, leben ihr ganzes Leben lang arm und sterben auch arm. Das ist aus der Perspektive des frühen 19. Jahrhunderts als Massenphänomen neu Obwohl man sicher sagen wird, dass es auch in der frühen Neuzeit Menschen gegeben hat, die aus den unterschiedlichsten Gründen arm geboren, arm gelebt und auch arm gestorben sind. Aber hier eben, wie gesagt, geht es darum, dass auf einmal ein Großteil der Bevölkerung, also vielleicht sogar die Hälfte der Bevölkerung, als in dieser Hinsicht arm oder zumindest als immer armutsgefährdet so konkret gesehen wird. Dieses Phänomen beschreiben diejenigen, die sich in den 1820er, 1830er, 1840er Jahren, vor allen Dingen in England, Frankreich und Deutschland äußern, eben als Pauperismus. Die meisten Historiker und Historikerinnen haben versucht, dieses Phänomen zunächst mal empirisch, also in der sozialen Wirklichkeit nachzuverfolgen und haben sich gefragt, ja, was sieht man eigentlich, wenn man diese Armen ansieht? Und tatsächlich sieht man aus unserer Sicht heute ja erschütternde Lebensverhältnisse. Es gibt ausführliche Berichte über diese Form von Armut. Ein recht bekanntes Beispiel ist ein Buch, das die Schriftstellerin Bettina von Arnim in den 1840er Jahren ja sowohl selbst geschrieben als auch eigentlich zusammengestellt hat. Ein Buch, das diese Angehörige ja selber der privilegierten Schichten, also sie hat einen von Arnim geheiratet, ein Mitglied des preußischen Adels, ist selber eine wohlhabende Frankfurter Kaufmannstochter, schreibt in ihren viele Briefe, wendet sich in vielfältigen Angelegenheiten an die Öffentlichkeit und ist damit als Frau selbstverständlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine ziemliche Ausnahme. Also sie schreibt und sie schreibt unter anderem oder stellt zusammen ein Buch, das heißt, dies Buch gehört dem König, 1843 erschienen. Und in diesem Buch werden die Lebensumstände in den armen Vierteln Berlins zu dieser Zeit geschildert. Und da kann man sehr plastisch lesen über die sehr elenden Wohnverhältnisse in den, ja, in eher noch kleinen Gebäuden. Also es gibt noch nicht die Mietskaserne des Kaiserreichs, in dem die Lebensverhältnisse auch keineswegs günstig waren, aber zumindest in einigen Teilen vielleicht doch besser als in den, ja, wir würden heute sagen, in den Slums, vor allen Dingen der nordöstlichen Stadtteile des alten Berlins. Und da sieht man die Enge, die Feuchtigkeit, den Schmutz, die vollkommene Überbelegung. In einem Raum leben 4, 5 Personen. Sie müssen da schlafen, sie müssen da essen. Es gibt nur auf dem Hof jeweils für Hunderte von Menschen sowas wie einen Abtritt, also sowas wie eine Toilette auf dem Hinterhof. Wie hygienisch heikel das ist, wie viele Krankheiten in diesem Kontext ausbrechen. Tuberkulose, notorisch, aber auch viele Seuchen, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Also die Zeitgenossen der 1830er, 1840er Jahre versuchen erstmal zu sehen, was meinen wir überhaupt, wenn wir von Pauperismus sprechen. Und sie beobachten eben, weil es in diesen Stadtvierteln, in diesen Wohnungen sehr, sehr viele Kinder gibt, beobachten sie eben, dass es sich tatsächlich um ein Lebensschicksal handelt. Sie sehen die Kinder, sie sehen deren ausgemergelte und verzweifelte Eltern und sie sehen wenig im Vergleich mit unserer Gegenwart, wo ja die Bevölkerung durch die hohe Lebenserwartung eben einen hohen Anteil von alten Menschen hat. Das ist im 19. Jahrhundert nicht so. Die Bevölkerung ist sehr jung. Also sie sehen auch arme alte Menschen, aber eben im Vergleich sehr viel weniger, als wir das heute gewöhnt sind. Was sie vor allen Dingen sehen, ist Massen von elenden Kindern, die sie da beobachten. Das ist die erstmal der Befund, das ist die zeitgenössische Analyse. Und dann schließt sich eine Frage an, die dann auch beinahe sofort ausführlich in den ja vielfältigen Zeitungen und Zeitschriften, in den vielfältigen ja Druckerzeugnissen, die überhaupt das 19. Jahrhundert beschreiben, auch schon vor der Revolution von 1848, dann fragen sie sich halt, woher kommt diese Massenarmut? Wenn wir davon ausgehen, dass dieses Phänomen in dieser Form neu ist, dann sollten wir uns die Frage stellen, ja, woher kommt das eigentlich? Und auch die Zeitgenossen beobachten gut. Einer derjenigen, die über Pauperismus schreiben, ist Johann Gottfried Hoffmann, ein, ja, man könnte sagen, mit unseren Begriffen heute ein früher Statistiker, ein preußischer Beamter, der berufsmäßig quantitative Angaben über viele Bereiche der Gesellschaft sammelt und sie eben auch zusammenführt und dann veröffentlicht, der fragt sich auch, woher kommt eigentlich diese neue Armut? Und ein erster Befund, ein erstes Ergebnis ist, wir haben ein großes Bevölkerungswachstum, zumindest in Teilen der deutschen Staaten. Preußen, um nur ein Beispiel zu nennen, hat 1815 ungefähr 10,5 Millionen Einwohner und 50 Jahre später sind es ungefähr doppelt so viele, also 19,5, 19,7. Das heißt, innerhalb von 50 Jahren verdoppelt sich die Bevölkerung dieses Staates. Ähnliches und auch schon mit früherem Beginn ist in England geschehen. Daher sind, wenn Sie so wollen, die Engländer die Erfinder dieses Pauperismus als Massenproblem, weil es dort schon ein bisschen früher angefangen hat. In Frankreich gibt es das Phänomen auch, in Belgien gibt es das auch, aber in geringerem Maße. Und die Geschichtswissenschaft, die sich mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt, hat in ihrer Sparte Bevölkerungswissenschaft ja vielfach darüber nachgegrübelt, warum besonders Frankreich eigentlich aus diesem Modell doch eigentlich relativ schnell ausscheidet und das Bevölkerungswachstum dort sehr viel weniger stark ist. Also Bevölkerungswachstum ist klar eine Veränderung zu dem Zustand, den man im 16., 17., frühen 18. Jahrhundert hatte. Frage, wieso kommt es zu diesem, ja, man muss schon sagen, exorbitanten Bevölkerungswachstum seit dem, ja, seit ungefähr der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und auch da gibt es mehrere Antworten. Bevölkerungswachstum an sich geschieht ja immer dann, wenn die Geburtenraten höher sind als die Sterberaten. Und tatsächlich beobachtet man seit dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts, dass die Geburtenraten deutlich höher liegen. Auch dafür hat die Geschichtswissenschaft Gründe ausgemacht. Der Nahrungsspielraum scheint sich zu vergrößern. Das heißt, es passieren nicht mehr so viele fundamentale Agrarkrisen wie noch in der frühen Neuzeit. Möglicherweise verantwortlich dafür auch, ja, Weiterentwicklung, Fortschritt, Innovation in der Bestellung des Bodens. Das heißt, die Ernten werden strukturell etwas größer, der Nahrungsspielraum steigt. Und das bedeutet, ein größerer Teil der geborenen Kinder wird möglicherweise, ja, das erste Lebensjahr überstehen. Die Säuglingssterblichkeit generell auch noch im 19. Jahrhundert exorbitant hoch. Teilweise in manchen Regionen stirbt jedes dritte Kind, was überhaupt geboren wird. Und diese hohe Säuglingssterblichkeit hat in den früheren Jahrhunderten zusätzlich ja, zu Krieg, zu großflächigen Seuchen. Denken Sie an die Pest als die große tödliche Seuche des späten Mittelalters. Also wenn diese Krankheiten zurückgedrängt werden, nicht unbedingt, weil es großartige neue medizinische Erfindungen gibt oder Entdeckungen gibt, die passieren teilweise erst sehr viel später, spätes 19. Jahrhundert. Penicillin als ganz wichtige zentrale Erfindung erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber wenn die Menschen besser ernährt sind, dann überlebt ein höherer Anteil, sowohl unter den Säuglingen als auch unter den Erwachsenen. Und das heißt, Bevölkerungswachstum entwickelt sich exponentiell. Jede Generation hat eine größere Gruppe von Überlebenden und daraus wiederum ergibt sich ein weiteres und größeres Wachstum. Man hat auch festgestellt, dass tatsächlich die Sterberaten seit dem späten 18. Jahrhundert zurückgehen. Das heißt, auch wenn wir das nicht genau erklären können, warum eigentlich, wie gesagt, vor dem Aufstieg einer modernen Medizin die Todesraten sinken, also können wir das doch die Tatsache, dass es so ist, das können wir einigermaßen genau feststellen und gehen eben davon aus, dass viele Gründe dafür verantwortlich sind. Weniger großflächige Kriege, wenn sie den Vergleich, das für die frühe Neuzeit wählen, den 30-jährigen Krieg, der Millionen Opfer gekostet hat und in dieser Form, auch das 18. und 19. Jahrhundert sind keine friedlichen Jahrhunderte per se, aber die meisten Kriege kosten doch nicht mehr ganz so viele Opfer, obwohl man immer sagen muss, dass zusätzlich zu denjenigen, die auf dem Schlachtfeld sterben, immer auch sehr, sehr viele an ihren Verletzungen sterben, also Soldaten an ihren Verletzungen sterben, aber eben auch ganz, ganz viele Zivilisten, wie wir heute sagen würden, also eigentlich diejenigen, die nicht kämpfen, an Krankheiten, Versorgungskrisen, die mit diesen Kriegen einhergehen. Also wenn die Zahl ganz großflächiger Kriege und Regionen, die von Krieg massiv betroffen sind, zurückgeht, kann man sagen, auch dann wächst tendenziell die Bevölkerung. Schließlich, das ist vielleicht das letzte Argument oder der letzte Bereich, über den man noch spricht, wenn man nach den Ursachen dieses Bevölkerungswachstums sucht, da kann man sich die Agrarreformen ansehen, die in vielen deutschen Staaten, aber auch in anderen europäischen Ländern grob gesprochen nach der Französischen Revolution, also nach 1789, begonnen haben und in denen es ja darum ging, die traditionellen Regeln sozialen Zusammenlebens in Ständen mit Formen von Leibeigenschaft, wie es zeitgenössisch hieß, oder Untertänigkeit, wie man es für die östlichen Gebiete Preußens zum Beispiel nennt. Also mit solchen Formen von festen Bindungen, in denen ein Großteil der Bevölkerung leben muss, mit diesen Bindungen aufzuhören. Also Beispiele für diese Bindungen: die Menschen, die Bauern in weiten Bereichen des mittleren und östlichen Preußens waren bis zu diesen Agrarreformen am Beginn des 19. Jahrhunderts, der Ausdruck lautet, schollengebunden. Das heißt, sie durften ihre Bauernhöfe, ihre Ställen nicht verlassen, wenn nicht ihr Grundherr eine Erlaubnis erteilte. Und das kam dann doch eher nicht so häufig vor. Das heißt, sie mussten am Ort ihrer Geburt und am Ort ihres Aufwachsens bleiben. Anderes Beispiel: wenn sie heiraten wollten, konnten sie das grundsätzlich tun, brauchten aber auch eine Genehmigung ihres Grundherrn oder Gutsherrn. Das heißt, es gab Regelungsmechanismen, es gab viele Regeln, die Bevölkerungswachstum entweder direkt oder indirekt ja, behindert haben. Und viele dieser Regeln, vor allen Dingen auf dem Land, in der Stadt war das Leben sowieso freier, schon über längere Zeit, aber auf dem Land machte sich dieses Wegfallen von, ja, Beschränkungen und Verboten auch in einem großen Bevölkerungswachstum bemerkbar. Tatsächlich findet man viele Beispiele für das jeweils höchste Bevölkerungswachstum, das dann immer regional und lokal doch relativ unterschiedlich ausfällt. Und man muss sich immer die Bedingungen dann ganz genau ansehen. Aber tatsächlich sind zum Beispiel viele Gebiete Ostpreußens, also des östlichen Teils Preußens um Königsberg herum, die man nun wirklich nicht als städtisch oder gewerblich weit entwickelt verstehen kann, sind das Gebiete sehr, sehr hohen Bevölkerungswachstums. Nun könnte man natürlich ergänzen, ja, das Bevölkerungswachstum ist doch hoch, aber es gibt doch auch Auswanderung. Und tatsächlich haben die meisten schon mal zumindest von der Auswanderung in die Vereinigten Staaten nach Amerika gehört. Da würde die Antwort lauten, ja, tatsächlich sind Hunderttausende von Deutschen im 19. Jahrhundert mit manchen Höhen und Tiefen in die Vereinigten Staaten vor allem, anderswohin, aber vor allem dorthin ausgewandert. Aber trotzdem reicht das vor allem in der frühen Zeit nicht aus, um diesen großen Zuwachs von Bevölkerung dann eigentlich zu beschränken. Ja, was bedeutet das? Diese Bevölkerung ist im Wesentlichen, ja, wir würden heute sagen, unterbeschäftigt. Sie ist arm, weil sie keine bezahlte Lohnarbeit findet, mit der sie einigermaßen auskömmlich ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist die Ursache und das müssen wir im Blick behalten, wenn wir überlegen am Ende, was eigentlich das Ende dieses Pauperismus angeht. Immer dann, wenn lokale oder regionale Wirtschaftskrisen hinzukommen, werden die Armen ja noch mehr. Sie werden auffällig in den Städten. Sie ja werden, wenn sie so wollen, auf der Straße sichtbar. Und das, ja, das ruft dann schließlich die Armenfürsorge und die Aktivität der, ja, wir würden heute sagen, der bürgerlichen sozialen Gruppen, der Mittelschichten, auch der Oberschichten, auch ne, des Adels und der Monarchie hervor, die sich fragen, was kann man eigentlich tun oder was sollten wir tun? In der Wahrnehmung derjenigen, die schreiben über Pauperismus, und das sind ja nach Lage der Dinge in der Hauptsache Angehöriger gebildeter Schichten. Man muss nicht nur lesen und schreiben können, man muss idealerweise eine höhere Bildung genossen haben, um überhaupt solche Analysen über Armutsbegründungen, um die überhaupt ja herstellen zu können. Also wird man, und die Mehrheit der Bevölkerung, das man vielleicht auch noch ergänzen, die Mehrheit der Bevölkerung am Beginn des 19. Jahrhunderts kann, wenn überhaupt, nur sehr rudimentär lesen und schreiben. Also bekommt möglicherweise von all diesen Analysen, die angestellt werden, eigentlich gar nichts mit. Aber in diesen Analysen spielt eine genaue Betrachtung, interessanterweise, eine genaue Betrachtung des Einzelnen eine wichtige Rolle. Also einerseits haben wir gesagt, die Betrachter sehen ziemlich genau, dass das Bevölkerungswachstum groß ist, dass die Nahrungsmittelproduktion nicht Schritt hält, dass Wirtschaftskrisen ihr Übriges tun und dass die Menschen eigentlich nicht genug Arbeit finden, obwohl ein Großteil von ihnen zumindest ja in der Theorie arbeitsfähig ist. Also sie sind nicht alt, sie sind nicht krank, ne, sie sind nicht arbeitsunfähig, aber dennoch finden sie keine Arbeit. Diese Analyse, dass es sich um ein, wenn also mit unseren Worten gesprochen, ein strukturelles, ein gesellschaftliches Phänomen handelt, geht trotzdem einher mit einer Betrachtung der individuellen Armen. Und das heißt eben meistens auch mit einer moralischen Sichtweise. Also diese Bürgerlichen, die helfen wollen, jedenfalls in der Mehrzahl der Fälle, die etwas tun wollen, um gegen diese Armut vorzugehen, die betrachten oder unterscheiden die Menschen nach, ja, bedürftigen Armen, die Hilfe verdienen, und nach bedürftigen Armen, die keine Hilfe verdienen. Sie, ja, überlegen und versuchen festzustellen, trotz der Idee, dass es sich um ein strukturelles Phänomen handelt, gibt es nicht doch bei jedem Einzelnen individuelle Ursachen für Armut? Und wenn die festgestellt werden, sehr klassisches Beispiel und häufiger Fall, Alkoholismus, in der Sprache des 19. Jahrhunderts Trunksucht, ist ein großes gesellschaftliches Problem und wird nicht, wie wir es heute sehen, als Krankheit betrachtet, sondern als ein moralisches Versagen, als einen moralischen Fehler. Nicht zu arbeiten, obwohl es keine äußeren Krankheitszeichen gibt, wird als Arbeitsscheue, als ja Unwillen zu arbeiten ausgelegt und ist deshalb eben auch moralisch verwerflich. Und die bürgerliche Diskussion über Wohltätigkeit, von der relativ klar ist, dass sie nun eine dauernde Aufgabe sein wird, weil eben diese strukturelle Armut nicht, jedenfalls in den ersten Jahrzehnten, das sieht nicht so aus, als würde sie verschwinden. Also Wohltätigkeit muss nun auf jeden Fall auf Dauer betrieben werden. Und die Frage ist, wie man das dann nun angehen soll. Für die Armfürsorge der alten Welt, also auch in der frühen Neuzeit, hat es selbstverständlich Armenhilfe gegeben. Seit dem späten Mittelalter zum Beispiel Armenhäuser, in denen auch da schon gerne zunächst Menschen aufgenommen wurden, die man als unverschuldet arm begreift. Das sind übrigens fast immer eher mehr Frauen als Männer, weil Männern die Aufgabe zugeschrieben wurde, ja, für den Lebensunterhalt tendenziell einer Familie zu sorgen, während Frauen eben auch schon in der frühen Neuzeit die Sorge im Innern des Hauses übernehmen sollten und daher, wenn ihnen solch ein Ernährer fehlte, ja, sie in besonderem Maße auf Hilfe angewiesen waren, besonders charakteristisch ältere Witwen, die selber nicht erwerbstätig oder ja, erwerbstätig sein konnten, krank und alt sind und in dem Zusammenhang von der Gesellschaft als unverschuldet angesehen werden. Also Armenhäuser, in denen meistens entweder die Städte und Gemeinden ja Arme untergebracht haben, die überhaupt gebaut und errichtet haben und dann Arme untergebracht haben, mit Hilfe von Steuern, die man eingetrieben hat bei der bürgerlichen Bevölkerung einer Stadt, oder andere Lösung, sehr viele wohltätige Stiftungen, über die wir ja in diesem Zusammenhang auch schon gesprochen haben, die im Mittelalter und in der frühen Neuzeit sowohl den Armen helfen, als auch das Seelenheil der Stifter als Wohltäter fördern. Also diese Armenhäuser existieren auch im 18. und 19. Jahrhundert. Da kann man zumindest an Beispielen feststellen, wie sich diese Armenhäuser sukzessive in so etwas wie Arbeitshäuser verwandeln, also als Orte, als Wohnstätten für unverschuldete Arme ersetzt werden durch Häuser, in denen man diejenigen gerne unterbringen will, die man als ja unverdient bezeichnet. Vagabunden, Menschen, die nicht arbeiten, Menschen mit in der Sprache der Zeit liederlichem Lebenswandel, also Prostituierte, Frauen mit mehreren sexuellen Beziehungen, also Menschen, die nicht den Regeln entsprechen, werden in diese, ja, manchmal heißt das noch Armenhaus, entwickelt sich aber im 19. Jahrhundert eher zu sowas wie Arbeitshäusern, werden dort untergebracht, um, ja, um diszipliniert zu werden, kann man sagen. Um meistens mittels sehr strikter Hausordnungen, also gelegentlich kann man überhaupt keinen Unterschied mehr zu einem Gefängnis sehen. Es gibt das Recht, dieses Gebäude überhaupt zu verlassen, wird beschnitten. Die Mahlzeiten werden strikt festgelegt. Überhaupt das gesamte Verhalten wird streng diszipliniert. Das ist ein Stück weit strenger, würde ich sagen, als das in der frühen Neuzeit der Fall war, als doch versucht wurde, also mit unseren Begriffen, die da ja als unverschuldet arm angesehenen, eben doch möglichst mit dem auszustatten, was sie zum Überleben brauchen, während später im 19. Jahrhundert dann dieser disziplinarische Aspekt, dieser Aspekt der Besserung von Menschen im Sinne von Veränderung ihres Verhaltens doch sehr stark in den Vordergrund tritt. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass in dem Moment, in dem die Armut solch ein Massenphänomen wird, die bürgerlichen Gesellschaften sich, ja, man könnte sagen, belästigt fühlen, vielleicht auch verängstigt fühlen, jedenfalls in Teilen. Und dann auch sich wiederum die Frage stellt, wie können wir eigentlich diese Belästigungen, die Armut auf der Straße und die Bettelei an und in den Häusern, wie durch Kinder, durch Alte, durch Gebrechliche, wie können wir die eigentlich zumindest versuchen zu begrenzen? Und die Antworten der Wohltätigkeit, auch das muss man zugeben, sind vielfältig, Unterstützungsvereine zu gründen. Das 19. Jahrhundert ist von vielen Historikern und Historikerinnen ja als das Jahrhundert des Vereins beschrieben worden. Also vor allen Dingen in Deutschland und in den deutschen Staaten werden ja sämtliche Bereiche der Gesellschaft mit den Vereinen der unterschiedlichsten Art überzogen, von Vereinigungen, die sich bestimmten, ja, Hobbys oder Liebhabereien zuwenden, wie Briefmarken, bis zu wirklich einem sehr, sehr breiten Feld von allem, was man als Wohltätigkeit beschreiben kann. Förderung von Waisenhäusern, Förderung von Schulen, vor allen Dingen dann aber auch Überlegungen durch Vereine, ja, unmittelbar Not, also physische Not, ja, zu verringern. Und eine der Lösungen, zu denen die Gemeinden greifen und zu deren Unterstützung dann Vereine gegründet werden, ist man sollte nicht vergessen, natürlich das Engagement von Kirchen und religiösen Gemeinden jeder Art, die weiterhin in der Fortsetzung der frühen Neuzeit von ihren Gemeindemitgliedern, also von den besser Situierten, verlangen, dass sie sich engagieren für die Armen, auch weiterhin im Hinblick auf ihr Seelenheil oder als religiöse Verpflichtung. Aber eine der Möglichkeiten, die im 19. Jahrhundert ergriffen werden, ist die Gründung von sogenannten Suppenküchen. Das kennen wir auch aus dem 20. Jahrhundert, vor allen Dingen aus den Kriegen. Die sogenannte Gulaschkanone ist eine der Formen, die wir auch noch im 20. Jahrhundert kennen. Ich habe ein Beispiel ausgesucht, das vielleicht ganz gut zeigt, was man sich vorgestellt hat in den Gemeinden, in den Städten. Also Jülich, eine kleinere Stadt im Rheinland, die in den 1830er Jahren mit dieser Form von neuer Massenarmut konfrontiert ist. Und in den Sitzungen des Gemeinderates und in den Besprechungen des Bürgermeisters mit anderen Mitgliedern seiner Verwaltung wird gesprochen von einem Übelstand der sehr belästigenden Tür- und Hausbettelei. Also man sieht, die Wohltätigkeit in diesem Fall hat einen sehr konkreten Ansatzpunkt beim eigenen Leben. Man findet es belästigend, man fühlt sich gestört, man ist vermutlich auch verunsichert, weil die bürgerlichen Wohnhäuser ja mehrmals am Tage, häufig jedenfalls, von Bettlern aufgesucht werden, die im Regelfall um eine Form von Nahrung bitten. Also die Gemeinde stellt fest, es gibt eine sehr große Anzahl armer Personen. Und hier wird zunächst mal nicht unterschieden, ob es sich nun um unverschuldet Arme oder um die so ablehnend betrachteten Bettler handelt, die bei denen nicht in der ersten Minute zu sehen ist, aus welchen Gründen sie wohnsitzlos und umherziehend sind. Also eine große Anzahl von armen Personen wird diagnostiziert und gleichzeitig, gerade hier 1832, hat man in vielen europäischen Staaten, aber auch in Preußen, wieder einmal mit einer der großen Epidemien zu tun. Diesmal ist es die Cholera, weniger tödlich als die Pest, aber dennoch unter den hygienischen Bedingungen des 19. Jahrhunderts eben besonders für die Armutsbevölkerung durchaus eine tödliche Gefahr. Man kennt die Ansteckungswege noch nicht. Man weiß eigentlich nicht genau, wie man eine solche Krankheit bekämpfen kann. Aber es ergibt sich die letztlich ja durchaus beinahe immer richtige Beobachtung, dass bessere Ernährung grundsätzlich die Überlebenschancen, jedenfalls wenn man das nicht individuell, sondern für eine größere Gruppe betrachtet, dass das grundsätzlich die Überlebenschancen steigert. Und so denkt man sich, man möchte ein Werk der Menschlichkeit durchführen, auch hier, ne, Menschlichkeit in einer Stadt, in der es unterschiedliche christliche Bekenntnisse gibt, in denen es jüdische Familien gibt, scheint es nicht mehr unbedingt überzeugend oder allein überzeugend, sich jetzt nun auf die katholische Kirche oder die evangelische Kirche zu beziehen oder auf den katholischen Glauben zu beziehen, sondern man fordert Werk der Menschlichkeit oder Werke der Menschlichkeit, um möglichst viele der besser Situierten in dieser Stadt einzubeziehen. Und dann endet der Aufruf mit der Forderung, jede Familie soll dieses Unternehmen, also eine Suppenküche aufzubauen und dauerhaft zu betreiben, mit Spenden unterstützen. Und jede Familie bedeutet in diesem Zusammenhang natürlich auch eine sehr stark geäußerte Erwartung, dass alle diejenigen, die sich nicht als arm ansehen, zu diesem Werk beitragen. Also man könnte sagen, die bürgerlichen Gruppen des 19. Jahrhunderts beweisen gerade damit, dass sie solche Projekte unterstützen, dass sie wohltätig sind, und beinahe in jedem Fall sind die Ergebnisse solcher Spendenaufrufe irgendwie öffentlich sichtbar. Es gibt Listen, in denen die Spender enthalten sind. Die werden häufig in Zeitungen veröffentlicht. Das Engagement, das man ja auch direkt erbringen kann, in denen eben die Frauen der bürgerlichen Familien dann tatsächlich dort die Suppe kochen und austeilen. Also das ist sichtbar, was da an Wohltätigkeit geleistet wird. Und man könnte sagen, man beweist gerade dadurch, dass man an solchen Aktivitäten teilnimmt, dass man zu den bürgerlichen, soll heißen, besseren sozialen Gruppen, höher stehenden sozialen Gruppen, der gebildeten Stände, wie es häufig im 19. Jahrhundert heißt, überhaupt dazugehört. Und diese Zugehörigkeit ist eben auch im 19. Jahrhundert von großer Bedeutung. Wer in Jülich als wichtiges Mitglied der Stadtgesellschaft angesehen werden möchte, der tut gut daran, sich möglichst sichtbar an einem solchen Projekt zu beteiligen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir erinnern uns, der Ausgangspunkt dieser Suppenküchengründung war das Problem mit den Bettlern und die an den Haustüren ja eine Präsenz entfalten, die als belästigend empfunden wird. Schlussfolgerung: Die Suppenküche wird eingerichtet und gleichzeitig wird in Jülich das Betteln an Haustüren verboten. Das bedeutet, man geht die Armut an, aber geht auch gleichzeitig ja die Probleme an, die die eigene Gruppe mit dieser Armut, mit der Wahrnehmung von Armut und mit der, ja, mit der alltäglichen Gegenwart von Armut hat. Nun wird man sicherlich nicht davon ausgehen können, da fehlen uns jetzt etwas die Quellenzeugnisse, man wird sicher nicht davon ausgehen können, dass von nun an kein Bettler mehr in Jülich an den Haustüren gewesen ist. Das ist nicht wahrscheinlich. Aber Verbot bedeutet gegebenenfalls strafrechtliche, durch die Polizei, Verbringung aus der Gemeinde, vielleicht sogar eine kurze Gefängnisstrafe. Das heißt, die Sanktionen gegenüber Bettlern werden stärker, werden deutlicher, sodass man doch wohl auch davon ausgehen kann, dass sich für die bürgerlichen Gruppen diese Einrichtung einer Suppenküche auch insofern lohnt, als tatsächlich der Anteil oder die Frequenz der Bettler in der eigenen Gemeinde zurückgeht. Fragen wir uns jetzt, wie endet eigentlich der Pauperismus oder endet er überhaupt? Einerseits ist die Antwort, wenn Pauperismus strukturelle Armut ist, dann gibt es Gründe zu sagen, der Pauperismus endet bis in die Gegenwart nicht, weil in einer ja, relativen Betrachtungsweise ja eigentlich immer Teile der Gesellschaft als arm gelten, ob man das nun misst mit einem Anteil am Durchschnittseinkommen oder mit anderen Kriterien, sei mal dahingestellt. Auf der anderen Seite, Pauperismus im Sinne eines existenzbedrohenden Massenelends, in dem weite Teile der Bevölkerung sichtbar ja kurz vor dem Verhungern oder nur wenig darüber existieren. Das gibt es seit dem späten 19. Jahrhundert jenseits von unmittelbaren Krisen, vor allen Dingen in den Kriegen, doch zumindest in der Mehrheit der deutschen Regionen, die wir betrachten, auch in Großbritannien und in Frankreich, ist das sicher ähnlich und auch in größeren Teilen Ostmitteleuropas ähnlich, in Skandinavien ähnlich. Gibt es so nicht mehr. Was ändert sich? Erste Antwort: In den Analysen oder in den Vermutungen der 1830er und 1840er Jahre wurde immer auch mal wieder die Ansicht geäußert, die Industrie, die ja wachsende Industrialisierung sei verantwortlich für diese massenhafte Armut. Ausgangspunkt war da die Beobachtung, dass Maschinen vermeintlich oder in mancher Hinsicht auch direkt Arbeitskraft, körperliche Arbeitskraft von Menschen ersetzen und damit eben die Menschen aus Arbeit verdrängen. Also die Idee war auch, die Industrialisierung hilft eigentlich nicht, sondern trägt nur dazu bei, ne, je mehr Maschinen Arbeit übernehmen, desto weniger Arbeit wird tatsächlich vorhanden sein. Auch da haben wir eine ähnliche Debatte heute, wenngleich nicht mit dem Hintergrund der Armut. Dieses Argument, das kann man, glaube ich, sicher sagen, ist im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts ziemlich eindeutig widerlegt worden. Die Industrialisierung hat letztlich diese strukturelle Unterbeschäftigung, also die Arbeitslosigkeit als Mangel an Arbeit, unter der weite Teile der Bevölkerung gelitten haben, aus der sie dann eben kein Einkommen erzielen konnten und entsprechend eben arm geworden sind. Diese Armut ist durch die Industrialisierung jedenfalls in weiten Teilen zurückgedrängt worden. Das späte 19. Jahrhundert kennt dieses Massenelend vor allen Dingen deshalb nicht mehr in dieser Form, ne? Obwohl es Elend in den Mietskasernen und so weiter natürlich weiter gibt. Aber dieses Massenelend der 1840er Jahre, das wird durch die Industrialisierung und durch das Angebot an Arbeitsplätzen doch eher zurückgedrängt. Die bürgerliche Wohltätigkeit bleibt zumindest im 19. und man wird sicherlich auch sagen, bis in die Gegenwart im Grunde erhalten. Das heißt, auch dann, wenn das Massenelend zurückgeht, gibt es weiterhin viele Gruppen, Frauen vielfach, aber keineswegs ausschließlich, die sich in wohltätigen Vereinigungen engagieren, Geld spenden, Basare veranstalten und so weiter und so weiter. Man könnte sagen, auch über den Pauperismus hinaus gehört es zum Selbstverständnis der bürgerlichen Gruppen, weiterhin Wohltätigkeit auszuüben. Wohltätigkeit wird ein zentrales Kennzeichen von allen, die sich als bürgerlich bezeichnen. Wir würden das heute vielleicht auch nicht nur für Wohltätigkeit, sondern für den Kulturbereich sagen. Alle, die sich als bürgerlich verstehen, haben zumindest eine große Neigung, auch sich nicht nur in Wohltätigkeitsaktivitäten, sondern auch in kulturellen Aktivitäten, diese Bürgerlichkeit unter Beweis zu stellen. Zeitgenössisch gibt es auch noch einen anderen Vorschlag, eine andere Lösung. Das ist den Umbau der Gesellschaft. Im Frühsozialismus finden wir die ersten Vorschläge, Kapitalismus als Wirtschaftsform zu beenden, Formen von Gemeineigentum einzuführen, ein Recht auf Arbeit einzuführen. Also alles, was wir mit sozialistischen und kommunistischen gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen verbinden, das die gesamte zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und auch Teile des 20. Jahrhunderts sind, wie Sie wissen, von solchen Vorstellungen durchaus massiv geprägt. Und schließlich die letzte Lösung oder die letzte Ausformung vor dem Hintergrund, dass diese Massenarmut der 40er Jahre so nicht mehr auftaucht, aber Armut und Unterprivilegiertheit als gesellschaftliches Problem weiter besteht, der Sozialstaat aufgebaut. Also das, was wir heute als ein System nicht von Wohltätigkeit, die gewährt werden kann, aber eben auch verweigert werden kann. Das Engagement in einem Verein ist per Definition freiwillig und man kann es jederzeit beenden. Der Sozialstaat macht aus den Wohltätigkeitshoffnungen der Armen Rechte und Ansprüche an den Staat. Es werden seit den 1880er Jahren Sozialversicherungen eingeführt, die jedenfalls beginnen gerade mit dieser Analyse bestimmt vorhersehbare Lebensrisiken der arbeitenden Bevölkerung und das Armutsrisiko, das sich damit verbindet, vor allen Dingen Krankheit und Alter. Ja, mit diesen Risiken, ja, anders umzugehen, staatliche Fürsorge zumindest an die Seite von freiwilliger Wohltätigkeit zu stellen. Also das sind die Lösungen mehr oder weniger erfolgreich, die seit dem späteren 19. Jahrhundert beschritten werden, um sowohl individuelle Risiken beherrschen zu können, als auch eben strukturelle Armut, ne? Stichwort Arbeitslosigkeit und Versorgung nach Unfällen und so weiter, Rentenansprüche und so weiter, um also diesen strukturellen Risiken zu begegnen. Wenn man nochmal zum Anfang zurückkehrt und fragt, warum dieser Pauperismus ja als so besonders gilt und warum ich davon sprechen würde, dass es sich um eine Erfindung von Pauperismus und nicht einfach um eine Entstehung von Pauperismus handelt, dann würde ich darauf zwei Antworten geben. Das erste ist, die Zeitgenossen begreifen ihre Begriffsschöpfung, also das Ausdenken dieses Wortes Pauperismus und die Verbreitung als Bezeichnung für etwas, was sie als neu definieren. Und es ist ihnen dabei schon klar, dass es ihre eigene Definition ist, also dass es ihre eigene Wahrnehmung ist, die nicht unbedingt ja in jedem Punkt ja objektiven Bedingungen folgen muss. Ich finde es aber eben auch deshalb charakteristisch oder besonders nützlich, weil ich mit dem Begriff Erfindung daran erinnern will, dass im 19. Jahrhundert wenigstens, also der Glaube, die Hoffnung, die Erwartung herrschte, dass an dieser Massenarmut, an diesem strukturellen Massenelend Menschen etwas ändern können. Also dass es möglich ist, etwas dagegen zu tun, sei es in den 19. Jahrhundert Lösungen einer Suppenküche oder sei es in dem, was wir einen modernen Sozialstaat nennen würden. Und das heißt dann vielleicht gleichzeitig, dass das Wort Pauperismus im späten 19. Jahrhundert auch wieder verschwindet und auch heute aus der geschichtswissenschaftlichen Sicht auf diese Jahrzehnte, ja, von den 1820ern bis in die 1850er Jahre etwa beschränkt wird. Und danach, im späteren 19. Jahrhundert, gibt es wieder, wie in der frühen Neuzeit, Armut, auch durchaus viel Armut, aber so gesehen dann kein Pauperismus mehr, der so bezeichnet wird.
Nach dieser umfassenden Darstellung habe ich noch ein paar kleine Detailnachfragen. Ein Mensch, der im Pauperismus lebte und arm war, war der absolut arm? Auch im Vergleich mit anderen Zeiten oder ist es eine relationale Armut? Also ging es dieser Person trotzdem besser als einer armen Person 2, 3, 4, 5, 6 Jahrhunderte vorher?
Also ich glaube, darauf gibt es ehrlich keine allgemeine Antwort, weil Armut dann, wenn Sie nur daran denken, ist Armut eine Beschreibung für einen Menschen, der in einem eigenen Haushalt lebt, oder ist es eine Beschreibung für jemanden, der wohnsitzlos ist, Bettler, Vagabund, ne, mit Schlafen unter der Brücke oder wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, diese verschiedenen Formen von Armut zu versuchen zu objektivieren. Also irgendwie ist Armut immer relational, weil es sich immer ins Verhältnis setzt mit anderen. Also ich würde sagen, in dieser Phase des Pauperismus ist das Charakteristische, dass wirklich die Existenz bedroht ist bei einer großen Anzahl von Menschen, die deshalb bedroht ist, weil es keine funktionierenden Auffanginstitutionen gibt, die bei Einkommenslosigkeit, ne, das ist ja sozusagen in dem Sinne die Hauptursache, Unterbeschäftigung, Arbeitslosigkeit bedeutet kein Einkommen, bedeutet keine Möglichkeit, Essen zu kaufen, Nahrung zu beschaffen. Und das führt zu einer existenzbedrohenden Situation. Das gibt es in den früheren Jahrhunderten selbstverständlich auch. Aber Armut, also und wie wir das heute sehen, also zumindest in der Bundesrepublik, da geht es ja, wenn wir über arme Bevölkerungsgruppen reden, nicht um Existenzbedrohung im Sinne von, kann das Notwendigste an Nahrungsmitteln nicht beschaffen. Also die Armut ist ohne Zweifel auch objektiv vorhanden, aber es ist keine Situation kurz vor dem Verhungern. Jedenfalls würde ich das mal für die Mehrheit davon ausgehen. Deshalb, also meine Antwort wäre, so gesehen ist Armut immer relational definiert. Das ist in der frühen Neuzeit nicht anders als im 19. Jahrhundert. Aber hier wird es als ein Massenschicksal begriffen, aus dem es scheinbar keinen Ausweg gibt. Jedenfalls nicht schnell und sofort.
Auch dann nochmal die Nachfrage auch zur moralischen Bewertung und zum Verhältnis von Armut und Arbeit. Sie sagten gerade Schicksal. Also es wurde schon so gesehen, dass die Leute aufgrund der strukturellen Umgebung arm waren, obwohl sie vielleicht auch teilweise gearbeitet haben. Es war jetzt nicht so sehr die Idee von Selbstschuld, geht nicht arbeiten oder auch, was ja früher auch wichtig gewesen war, ist von Gott gestraft und deswegen arm.
Also ich würde sagen, die Hauptunterscheidung im 19. Jahrhundert, die eben nicht mehr so stark religiös begründet gewesen sind, war unverschuldet arm, da nicht fähig zu arbeiten. Also und das Nicht-Fähig-Sein liegt in der Person, in dem Individuum selbst, also durch Krankheit, durch Alter. Das sind sozusagen die Hauptgründe. Ne? Man kann zu jung sein zum Arbeiten, man kann zu alt sein zum Arbeiten. Man kann physisch krank mit bestimmten Handicaps ausgestattet sein. Das sind die Hauptgründe, warum oder die klar anzeigen, dass man unverschuldet arm ist. Und auf der anderen Seite gibt es klare Anzeichen, die moralisch verwerfliche Formen von Armut aus, wenn Sie so wollen, aus eigenem Verschulden anzeigen. Hauptsächlich Alkoholismus, wie gesagt, tatsächlich weit verbreitet in Großbritannien und Deutschland und ja, Formen von, die als Verweigerung von Arbeiten angesehen werden. Und zwar relativ unabhängig davon, ob es eigentlich ein irgendwie passendes Arbeitsangebot überhaupt gibt. Ich glaube, das sind so die Hauptunterschiede, die im 19. Jahrhundert dann dazu führen, ob man ja Wohltätigkeit im größeren Maße gewillt ist auszuüben oder ob man eher zu den disziplinarischen Maßnahmen wie Armenhäuser, Arbeitshäusern neigt.
Sie hatten den Frühsozialismus erwähnt. Marx und Engels haben sehr viel über arme Menschen gesprochen, aber sie waren ja selber nicht in dieser Situation. Wie ist unsere Quellenlage da? In dem Bereich, also wann haben die armen Menschen selber über sich als politische Kraft nachgedacht und geschrieben? Was ist uns da quellentechnisch überliefert?
Also generell ist es ja so, dass wenn wir von Selbstzeugnissen sprechen, je weiter wir in der sozialen Hierarchie einer Gesellschaft nach unten vorstoßen, desto seltener werden die Selbstzeugnisse und desto weniger äußern sich die Menschen eben vor allen Dingen schriftlich, weil für das 19. Jahrhundert würden wir zumindest bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, wo allmählich auch Fotografien, vielleicht bildliche Darstellungen liefern. Also würden wir schriftliche Quellen suchen, in denen die Menschen selbst berichten. Tatsächlich gibt es solche Berichte für England sehr charakteristisch. Die sogenannten Armenbriefe seit im Grunde dem späten 18. Jahrhundert. Briefe von Betroffenen, manchmal allerdings unsicher, ob tatsächlich diese armen Menschen selbstständig, persönlich diesen Brief geschrieben haben oder ob sie jemanden, der lesen und schreiben konnte, gebeten haben, diesen Brief zu schreiben, in denen sie relativ ausführlich über ihre Situation berichten. Angerichtet meistens an die Gemeinde und an die Zuständigen für Armenpflege in den englischen Städten und Gemeinden. Solche Massenquellen gibt es im deutschen Bereich, soweit ich das sehen kann, nicht. In England sind sie vielfach analysiert worden, weil sie eben ja ein Zeugnis, einen Einblick liefern, wobei selbstverständlich immer zu berücksichtigen ist, sicherlich gibt es keinen Brief, in dem jemand schreibt, ich bin selbstverschuldet, dem Alkohol verfallen und daher kann ich nicht arbeiten und ich bitte um Hilfe. Also es wird immer oder völlig klar in diesen Briefen auf unverschuldete Armut abgehoben. Aber wenn man diese quellenkritischen Überlegungen, die ja jede Geschichtswissenschaft bei jedem Quellentyp immer anstellen muss, wenn man die berücksichtigt, dann lässt sich trotzdem relativ viel aus diesen Beschreibungen ja, der Familienverhältnis, des Wohnens. Und Familien sind deshalb wichtig, weil ja Familie der nächstliegende Unterstützungsraum wäre. Und man muss also begründen, warum es keine Familie gibt, die einen unterstützen kann. Also insofern sind diese Briefe sehr umfangreich und sehr erhellend. Für das 19. Jahrhundert in Deutschland als Massenquelle gibt es das leider so nicht, weil im Wesentlichen die Hilfen, die in den deutschen Gemeinden ja durchaus auch vergeben wurden, nicht auf der Grundlage solcher schriftlichen Bittbriefe erteilt wurden, sondern, wenn Sie so wollen, nach Anschauung durch Besuche derjenigen, die für Armenhilfe zuständig sind, bei den Familien und so weiter und so weiter. Deshalb haben wir da diese wunderbaren und wirklich aufschlussreichen Selbstzeugnisse so nicht. Aber grundsätzlich ist charakteristisch und ja auch bis heute sicherlich nachvollziehbar, dass die Darstellungen der Menschen selbst sehr stark auf Schicksalsschläge, auf unglückliche Familienkonstellationen und so weiter abheben und gerade nicht versuchen, sofern diese Einsicht überhaupt möglich ist, solche strukturellen Gründe von Armut zu dokumentieren. Gelegentlich gibt es mal einen Hinweis, dass es auch keine Arbeit gibt, selbst wenn man sie ausüben könnte. Fast immer, also bei den Zeugnissen, die ich kenne, ist aber schon im Anschluss der Satz, selbst wenn es diese Arbeit gäbe, ich könnte sie nicht tun, weil ich krank bin, weil ich alt bin und so weiter. Also da wird immer versucht, ja, mit mehreren Argumentationselementen zu arbeiten.
Und noch zum Abschluss die Frage. Sie hatten den Pauperismus als Massenphänomen dargestellt. Zum Glück ist es ja bei uns heute nicht mehr so, dass eine massive existenzbedrohende Armut stattfindet. Das ist hier bei uns zum Glück nur noch eine Randerscheinung. Ist aber der Pauperismus heute einfach woanders?
Wenn Sie mit woanders meinen, irgendwo anders auf der Welt, dann würde ja niemand bestreiten, dass es Regionen gibt, in denen Massenarmut ein selbstverständlich sichtbares Phänomen ist. Man würde in die Slums der afrikanischen Millionenstädte blicken, man würde in die Elendsgegenden der großen südamerikanischen Städte blicken, man würde sich ja auch die Krisen ansehen, die jeweils dann immer, und das ist ja dann etwas, was auch aus dem 18. und 19. Jahrhundert bekannt ist, dann auch wieder an bestimmte Versorgungskrisen anlehnen, also Existenzbedrohung immer dann, wenn aus einer strukturellen Armut, sagen wir aufgrund von Krieg, sagen wir aufgrund von Missernten und mangelnder Infrastruktur, dann eben auch akute Versorgungskrisen werden. Also dass mit dem Pauperismus europäischen Typs die Armut aus der Welt verschwunden wäre, das würde sicherlich niemand behaupten. Musik
Thank you.